NDR Info. Echo des Tages.
Mit Gertrud Sterzl. Guten Abend und herzlich willkommen. Und das sind die wichtigsten Themen in dieser Sendung. Heiner Geißler soll im Streit um das Bahnprojekt Stuttgart 21 vermitteln. So will es Baden-Württembergs Ministerpräsident Mappus und so akzeptieren es auch die Gegner des Projekts. Dazu auch der Kommentar im Echo des Tages. Außerdem im Programm Spekulationen über die politische Zukunft von Bundesfinanzminister Schäuble, Reaktionen auf die Erhöhung der Ärztehonorare und die Nobelpreise für Chemie gehen in diesem Jahr an drei Wissenschaftler. Zunächst aber zum heftig umstrittenen, ja zeitweise auch umkämpften Bahnprojekt Stuttgart 21. So viel ist spätestens seit dem Polizeieinsatz vor einer Woche klar, so kann es nicht weitergehen. Am vergangenen Donnerstag war die Polizei in Stuttgart mit Tränengas, Pfefferspray und Wasserwerfern gegen Demonstranten vorgegangen, die gegen das Fällen alter Bäume im Schlossgarten protestierten. Baden-Württembergs Ministerpräsident Mappus von der CDU versucht, die verfahrene und eskalierte Lage etwas zu glätten, heute in seiner Regierungserklärung. Im Vorfeld hatte Mappus ein Gesprächsangebot angekündigt, das man nicht ablehnen könne. Heiner Geißler soll den Streit nun schlichten. Nicole Saum berichtet.
Der Moderator Heiner Geißler wird von den Grünen und dem Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21 begrüßt. Dennoch müsse der Ministerpräsident Stefan Mappus die Proteste ernst nehmen, sagte der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag Winfried Kretschmann.
Warum legen Sie das Betriebskonzept und die Fahrplanstruktur nicht offen, sodass man überhaupt erstmal in einen wirklichen Expertenstreit gehen kann? Also darum geht es. Darum geht es. Plausibilität zu hinterfragen. Und das heißt immer, wenn und aber. Anders kann das überhaupt nicht gehen.
Die unabhängigen Parkschützer lehnen als Gegner Gespräche ohne Baustopp weiter ab. Für Sondierungsgespräche verzichten die Grünen hingegen auf die Forderung nach einem Vergabe- und Baustopp. Der Fraktionschef im Stuttgarter Rathaus, Werner Wölfle.
Ein Herr Geißler könnte, wenn er sozusagen meinen Hoffnungen gerecht wird, eine Plattform bieten, um in einer sachlichen und neutralen Umgebung die Fakten, die wir und die ganzen Gegner dieses Projektes ans Tageslicht bringen wollen, dafür eine ordentliche Plattform bieten.
Zuvor hatte Regierungschef Mappus Geißler als Moderator vorgeschlagen, um zu einer Lösung des Streits um den Bahnhofsumbau zu kommen.
Ich habe deshalb Herrn Bundesminister AD Dr. Heiner Geißler gebeten, Fachleute, Projektgegner, Projektbefürworter und andere mehr an einen Tisch zu bringen. Er ist bereit, als objektiver Vermittler aufzutreten.
Mappus bot den Gegnern neue Gespräche über die städteplanerische Ausgestaltung des Projekts an, beispielsweise über das Grünflächenkonzept, die Lärmbelästigung, und er warb erneut für den unterirdischen Bahnhof.
Baden-Württemberg braucht Stuttgart 21.
Geißler hat sein Talent als Vermittler bei verschiedenen Schlichtungen unter Beweis gestellt. Für die Grünen dürfte auch von Bedeutung sein, dass Geißler Mitglied der globalisierungskritischen Organisation ATTAC ist. Die Person ist unumstritten. Mit Geißler wollen auch die Gegner reden. Der Konflikt in der Sache dürfte aber bestehen bleiben. Und wahrscheinlich scheint heute, dass zumindest Sondierungsgespräche geführt werden. Es ist der Einstieg. Ob es dann zum runden Tisch kommen wird, bleibt weiter offen. Und vor allem die Frage, worüber an diesem Tisch gesprochen werden könnte. Regierungschef Stefan Mappus will mit den Gegnern vor allem über die Feinheiten beim Umbau des Bahnhofs sprechen. Die Gegner stellen weiterhin das ganze Bahnhofsprojekt in Frage.
Soweit der Beitrag von Nicole Saum aus Stuttgart. Also die Fronten bleiben nach wie vor hart. Die Gegner wollen den Baustopp von Stuttgart 21. Stadt und Landesregierung wollen aber weitermachen. Der Streit um das Bahnprojekt ist längst zu einem Symbol für bürgerlichen Widerstand gegen politische Entscheidungen geworden. Und diese Konstellation beschäftigt nicht mehr nur die Landes-, sondern auch die Bundespolitik. Im Rahmen einer Aktuellen Stunde debattierten heute die Bundestagsabgeordneten über Stuttgart 21. Aus Berlin, Christian Beckmann.
Die Positionen waren eindeutig in dieser Aktuellen Stunde im Bundestag. Es ging um Recht haben gegen Recht durchsetzen. Deshalb war es nicht leicht für die Opposition, sich gegen Stuttgart 21 auszusprechen und sich dabei stets auch noch das Mitwirken an diesem Projekt vorwerfen zu lassen, wie es Patrick Döring für die FDP tat, gegen die SPD, die jetzt behaupten würde,
dieses Projekt sei irgendwie Kopfgeburt, gigantomanische Kopfgeburt früherer Bahnchefs oder irgendwelcher früherer Bundesverkehrsminister. Zur Erinnerung übrigens, der Finanzierungsvertrag trägt die Unterschrift von Wolfgang Tiefensee, nicht die von Peter Ramsauer.
Auch die Grünen hatten im Vorfeld immer wieder betont, wie wichtig es sei, dass der Ausbau der Europaverbindung über Stuttgart einen Vorrang haben müsse. Doch Renate Künast erklärte den Wandel.
Wenn die Geschäftsgrundlage abhanden kommt, einer Entscheidung, die man mal vielleicht legal getroffen hat, dann kann es eben passieren, dass diese Entscheidung nicht mehr legitim ist.
Wie angesichts einer derart polarisierten Situation, wo es um Bauen oder Nichtbauen dieses Milliardenprojekts geht, wo gewaltige Vorarbeit und Planungsaufwand bereits geleistet wurden, noch eine Annäherung zu erreichen ist, scheint die große Frage. SPD-Sprecher Friedrich war allerdings nicht ganz ohne Zuversicht.
Ich war letzten Donnerstag nachts im Schlossgarten in Stuttgart, als die Bäume fielen, und ich kann Ihnen sagen, trotz der emotionalen Aufgewühltheit, trotz der Wut, trotz der Betroffenheit der Menschen, man kann weiterhin mit Ihnen auch in der Sache diskutieren.
Um diesen Diskussionsprozess jetzt einzuleiten und zu moderieren, soll nun der alte Querdenker und Parteiphilosoph der CDU, Heiner Geißler, aufgeboten werden. So ein Vorschlag von Ministerpräsident Mappus, das begrüßten alle einhellig. Doch die Opposition stellt als unverzichtbare Bedingung einen Baustopp. Gregor Gysi von den Linken begründet ihn.
Ein Baustopp ist ein Baustopp. Nicht, dass ich da weiterbaue und ein Stückchen nicht mehr weiterbaue. Sie schaffen Tatsachen. Und wenn Sie neue Tatsachen geschaffen haben, ist darüber nicht mehr zu entscheiden.
Gysi forderte aber auch eine Untersuchung des Polizeieinsatzes. Für den unverhältnismäßigen Gewalteinsatz der Einsatzkräfte gegen die Demonstranten bei den Baumfällmaßnahmen gebe es politisch Verantwortliche. Das müsse geklärt werden. CDU-Redner Kaufmann, selbst Stuttgarter, warb nochmal für den unterirdischen Bahnhof, der eine gewaltige Innenstadtfläche freimache für neue Stadtgestaltung. Zudem sei das Alternativkonzept nicht tauglich.
Als Gegenentwurf zu Stuttgart 21 bleibt ein milliardenteure des bestehenden Kopfbahnhofs samt marodem Gleisvorfeld und der Bestandsstrecke nach Ulm.
Kaufmann betonte, auch ein Bürgerbegehren gegen Stuttgart 21 habe keinen Bestand vor dem Verfassungsgericht. Dies habe bereits ein Gutachten ergeben.
Christian Beckmann berichtete über die Stuttgart 21-Debatte im Bundestag. Heiner Geißler soll es nun also richten, so will es Baden-Württembergs Ministerpräsident Mappus und so wollen es auch die Grünen und Gegner des unterirdischen Bahnhofs. Heiner Geißler hat gleich mehrere Eigenschaften und Funktionen, die ihn für die Rolle des Vermittlers qualifizieren. Nicht zuletzt auch seine Herkunft Baden-Württemberg. Ralf Heineken kommentiert.
Heiner Geißler als Vermittler zu benennen, ist ein kluger Schachzug. Diesen Mann, den die Grünen selbst ins Spiel gebracht hatten, kann niemand als ungeeignet abtun. Er genießt höchsten Respekt über alle Parteigrenzen hinweg, er ist in Sachen Stuttgart 21 vollkommen unbelastet und er hat Erfahrungen als Schlichter in Tarifauseinandersetzungen in der Bauindustrie, bei der Telekom oder der Deutschen Bahn. Was aber besonders wichtig ist, er gilt als unabhängig, frei von wahltaktischen Zwängen oder kurzfristigen Profitüberlegungen. Ein Querkopf, der sich nicht scheut, auch der eigenen Partei, der CDU, immer mal wieder die Leviten zu lesen. Sein Parteibuch, unter anderem mit der Mitgliedschaft in der globalisierungskritischen Organisation ATTAC in Einklang zu bringen, ist für Geißler durchaus machbar. Also, Geißler darf's versuchen. Die Grünen akzeptieren ihn, das Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21 akzeptiert ihn, die Parkschützer akzeptieren ihn. Und die CDU sowieso. Aber was genau darf Geißler versuchen? Denn einen Moderator zu haben, heißt ja noch lange nicht, ein Gespräch zu haben. Und eine Tarifauseinandersetzung, die von schrittweiser Annäherung der Gegner lebt, ist etwas anderes als Stuttgart 21. Auch nach der Regierungserklärung von Ministerpräsident Stefan Mappus stehen sich Gegner und Befürworter in der Sache unversöhnlich gegenüber. Es sind Entweder-oder-Positionen. Bauen oder nicht bauen. Die Frage, was da ein Vermittler überhaupt bewirken kann, darf gestellt werden. Stefan Mappus hat jedenfalls wenig getan, um es Geißler leicht zu machen. Es ist ihm nicht gelungen, die nach wie vor bestehenden Fronten in der Sache zu lockern. Die selbst geschürten Erwartungen, einen Durchbruch vorzubereiten, hat er nicht erfüllt. Denn was er an Themen angeboten hat, über die man reden könnte, kalter Kaffee, nur Detailfragen innerhalb des Bauprojekts, Stadtentwicklung, Nahverkehrskonzept, Anwohnerentlastung, alles bekannt, alles schon mal angeboten. Sicher, unterm Strich zu wenig. Und erst recht nicht überraschend. Auch die bereits in Stein gemeißelte Aussage, einen Baustopp werde es nicht geben, war zu erwarten gewesen. Trotzdem nehmen die Projektgegner mit Ausnahme der Parkschützer die ausgestreckte Hand an. Sie verzichten dafür auf einen Baustopp, bis jetzt die Vorbedingung für Gespräche. Die Bahn darf angefangene Arbeiten fortsetzen, nur neue Fakten schaffen darf sie nicht. Darauf wird sich Ministerpräsident Stefan Mappus einlassen. Man spricht also wieder miteinander, jedenfalls ist man dazu bereit. Der erste Erfolg von Heiner Geißler. Damit ist das Wichtigste, was Baden-Württemberg und was Stuttgart im Moment brauchen, erreicht. Wo gesprochen wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Wasserwerfer, Pfefferspray und Schlagstöcke zum Einsatz kommen, sehr gering. Miteinander reden ist ein Zeichen der Versöhnung, ein Wert an sich. Bleibt zu hoffen, dass das alle zu schätzen wissen und entsprechend sorgfältig damit umgehen. Vielleicht kommt dann auch zurück, was die letzten Wochen gefehlt hat. Der Respekt für den Andersdenkenden. Nur über den lässt sich ein Kompromiss finden. Vielleicht ist Heiner Geißler der Mann, der das hinkriegt.
Ralf Heineken kommentierte die Ernennung Heiner Geißlers zum Vermittler im Streit um Stuttgart 21 für das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Zu unserem nächsten Thema. Wolfgang Schäuble ist gesundheitlich angeschlagen. Es sind dies die Folgen seiner schweren Verletzungen durch das Attentat vor 20 Jahren. Mehrfach musste der Bundesfinanzminister deshalb in den vergangenen Jahren ins Krankenhaus, so auch nun wieder für mehrere Wochen. Schäuble ist der wichtigste Minister in Angela Merkels Kabinett. Er wird nun vertreten durch Staatssekretäre und durch Bundeswirtschaftsminister Brüderle. Und erneut werden nun Spekulationen laut, wird der Minister sein Amt beibehalten oder zieht er sich zurück? Gerd Diepenbrock über entsprechende Meldungen und deren Dementi.
Die politische Zukunft von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble bleibt ungewiss. Nur zögerlich ließ der Finanzminister entsprechende Veröffentlichungen der Zeitschrift Stern dementieren. Er, Schäuble, habe der Kanzlerin seinen Rücktritt angeboten. Zunächst hatte es noch geheißen,
dass der Bericht eben reine Spekulation ist.
Dann aber korrigierte sich der Sprecher des Finanzministers Michael Offer noch während der laufenden Regierungspressekonferenz.
Ich kann auch aktuell sagen, dass der Minister weder ein Rücktrittsangebot gemacht hat, noch hat er eine Fristsetzung gegeben. Also es hat weder ein Rücktrittsangebot noch eine Fristsetzung gegeben. Das hat er mir mit auf den Weg gegeben noch.
Der seit einem Attentat vor 20 Jahren querschnittsgelähmte Finanzminister liegt seit einer Woche erneut im Krankenhaus. Nach dem Austausch eines Implantats verheilt die Operationswunde nicht wie erhofft. Schon im Frühjahr war Schäuble deshalb mehrfach ausgefallen. Nach einem Bericht des Magazins Stern soll Schäuble dieses Mal Kanzlerin Angela Merkel aus gesundheitlichen Gründen seinen Rücktritt angeboten haben. Er sei aber von Merkel überzeugt worden, sich noch einmal 4 Wochen Schonzeit zu gönnen. Schäubles Bruder Thomas wird von dem Magazin mit den Worten zitiert, dem Minister sei es oft sauschlecht gegangen, das über halbjährige Wundsein habe ihn zermürbt. Für Bundeskanzlerin Merkel kommt eine Ablösung Schäubles nur in Frage, wenn dieser selbst zu dem Schluss kommt, es gehe nicht mehr. Vize-Regierungssprecher Christoph Stegmanns.
Die grundsätzlich ermutigende Haltung der Bundeskanzlerin gegenüber ihrem Finanzminister ist ja seit Wochen hinlänglich bekannt.
Schäuble führt nach Angaben seines Ministeriums die Amtsgeschäfte vom Krankenbett aus per Telefon und Laptop. Der Heilungsprozess schreite voran. Während des Treffens der G20-Finanzminister in 14 Tagen in Seoul wird Schäuble von Wirtschaftsminister Brüderle vertreten. Ob der wichtigste Mann in Merkels Kabinett ins Finanzministerium zurückkehrt, ist trotzdem offener denn je. Als Kandidat im Falle eines Falles wird in Koalitionskreisen Innenminister Thomas de Maizière gehandelt, der früher in Sachsen Finanzminister war und das unbedingte Vertrauen der Kanzlerin genießt.
Die rund 150.000 Kassenärzte freuen sich auf deutlich höhere Honorare im kommenden Jahr. 1 Milliarde Euro mehr sollen es sein, rein rechnerisch 6.700 Euro pro Mediziner. Die gesetzlichen Kassen wollten eigentlich eine Nullrunde, wurden aber schließlich überstimmt von den Ärzten und dem Schlichter in den Honorarverhandlungen. Einzelheiten von Kerstin Steinbrecher.
Das Ärztehonorar steigt auf ein Rekordniveau. Das hatte die Selbstverwaltung von Krankenkassen und Kassenärzten gestern beschlossen. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach kritisierte heute die Entscheidung. Sie passe nicht in die Zeit.
Das ist eine Erhöhung in einer Größenordnung, die in anderen Berufsgruppen nicht beobachtet wird. Vor allen Dingen halte ich so für falsch, dass das Geld gegeben wird, dort, wo schon besonders gut verdient wird, also in Baden-Württemberg und in Bayern. Ärzte in neuen Bundesländern oder in Nordrhein-Westfalen kommen deutlich schlechter weg.
Der gesundheitspolitische Sprecher der Unionsfraktion Jens Spahn dagegen verteidigte den gestrigen Beschluss.
Ich finde, es ist ein ausgewogener, fairer Kompromiss in der Mitte. Die Ärzte haben 2 Milliarden gefordert, die Krankenkassen wollten 0 Milliarden zahlen, das ist 1 Milliarde genau in der Mitte. Und es ist auch richtig, weil wir ja auch eine gute Versorgung gerade auch in der ländlichen Fläche haben wollen. Und dafür brauchen wir in Zukunft mehr Geld.
Wie hoch die Einigung tatsächlich ausfällt, Darüber hatte es gestern zwischen Kassenärzten und Krankenkassen erbitterten Streit gegeben. Der Vizechef des Kassenverbands Johann Magnus von Stackelberg ging von folgender Summe aus.
Im kommenden Jahr werden die Ärzte Einkommen um mehr als 1 Milliarde Euro steigen.
Diese Summe stimme nicht, hält der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Roland Stahl dagegen.
Also es sind nicht 1 Milliarde Euro mehr, sondern es wurde gestern beschlossen über die sogenannte asymmetrische Vergütung eine Summe von 500 Millionen Euro und die ist per Schiedsspruch beschlossen worden.
Der Gesetzgeber hatte Krankenkassen und Ärzten mit der Gesundheitsreform aufgegeben, geringere Zuwächse einiger Länder bei der letzten Honorarrunde auszugleichen, zum Beispiel in Bayern und Baden-Württemberg. Dafür wurde gestern eine Steigerung von 500 Millionen Euro für Regelleistungen beschlossen. Dabei wurden die Kassen mit der Stimme eines unabhängigen Vertreters überstimmt. Auf diese Summe rechnet der Kassenverband noch einmal einen Aufschlag für Mehrbedarf durch älter werdende Patienten drauf. Diese Steigerung sieht ein Gesetzentwurf vor, der aber, so Stahl, noch gar nicht beschlossen sei. Bleiben noch weitere 325 Millionen für extra budgetäre Leistungen.
Das ist eine Luftbuchung, weil darüber ist noch gar nicht gesprochen worden, darüber ist nicht verhandelt worden.
So Roland Stahl. Luftbuchungen oder realistische Annahme. Wie hoch die genaue Summe am Ende auch immer sein mag, teurer wird es in jedem Fall. Die Verbraucherzentralen warnten bereits, die Zeche könnten am Ende die Versicherten zahlen. Diese Gefahr sieht Jens Spahn für das nächste Jahr aber nicht.
Für die Finanzprognose für das Jahr 2011 haben wir etwa 1 Milliarde Zuwächse bei der niedergelassenen ärztlichen Versorgung eingeplant. Das ist sozusagen eingepreist fürs nächste Jahr und wird keine zusätzlichen Löcher reißen.
Die Kassenärzte jedenfalls verstehen die Aufregung nicht. Wer eine flächendeckende Versorgung wolle, müsse auch bereit sein, diese zu finanzieren, hieß es heute in Berlin.
Bei der Europäischen Union dreht sich in dieser Woche fast alles um Asien. Zu Wochenbeginn der EU-Asien-Gipfel ASEM und nun der EU-China-Gipfel. Und da sollen vor allem die Beziehungen verbessert werden. Aus Brüssel Katrin Brandt.
Dass ihre Beziehung keine einfache ist, das räumten die Vertreter der Europäischen Union und Chinas heute einmütig ein. Wie in einer richtigen Partnerschaft haben wir Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede in unserem Herangehen. Das ist zu erwarten und sollte unsere Entschlossenheit nicht behindern, unsere Beziehung auf ein höheres Niveau zu bringen, sagte Herman van Rompuy, der Präsident des Europäischen Rates. Ähnlich klang der chinesische Premier Wen Jiabao. Zwischen China und der EU gäbe es immer noch eine Reihe ungelöster Fragen, sagte er vor Beginn des Gipfels. Das entspreche nicht dem Interesse beider Seiten. Doch konkrete Ergebnisse gab es bei diesem Treffen nicht. Beim Lösen wichtiger Konflikte kommen sich die Partner offenbar nicht näher. Die EU hat erst gestern wieder kritisiert, dass Chinas Währung deutlich unterbewertet sei. Dadurch würden chinesische Exporte künstlich verbilligt. Wen Jiabao ging darauf, zumindest in der Öffentlichkeit, nicht ein. Der Konflikt gewinnt gerade an Schärfe, denn auch die USA fordern eine Aufwertung des Yuan und wollen sich bis dahin mit Strafzöllen auf chinesische Produkte wehren. China wiederum betrachtet sich als Entwicklungsland, setzt ganz auf Wachstum und kann sich deshalb nicht mit den Sparprogrammen europäischer Regierungen anfreunden. Zu den Streitpunkten gehören auch die Menschenrechte sowie Chinas Wunsch nach Ausnahmeregeln im Klimaschutz. Sehr viel besser steht es um das Verhältnis zwischen der EU und Südkorea, die beide heute ein ehrgeiziges Freihandelsabkommen unterzeichneten, wie Kommissionschef José Manuel Barroso meinte. Dieses Abkommen ist das bei weitem wichtigste Handelsabkommen, das die EU je mit einem Land geschlossen hat und das überhaupt erste Freihandelsabkommen mit einem asiatischen Land. Innerhalb von 5 Jahren wollen beide Partner fast alle Zölle für Industrie und Landwirtschaft abschaffen. Die EU-Kommission erwartet, dass sich dadurch der Austausch von Waren und Dienstleistungen verdoppelt. Auch Koreas Präsident Lee glaubt, dass beide Länder profitieren werden. Das Abkommen sei zudem ein Modell gegen die hässliche Fratze des Protektionismus. Bis zuletzt hatte Italien versucht, seine Automobilindustrie vor dem Import koreanischer Kleinwagen zu schützen. Am Ende gelang es der Regierung Berlusconi auszuhandeln, dass das Abkommen erst im Juli 2011 in Kraft tritt, etwas später als geplant. Nun muss noch das Europaparlament zustimmen. Obwohl auch die Abgeordneten den Verlust von Arbeitsplätzen in Europa fürchten, werden sie das Abkommen letztlich wohl nicht ablehnen. Im Moment ist die EU für Südkorea der zweitwichtigste Exportmarkt nach China. Für die EU wiederum ist Südkorea der viertwichtigste Handelspartner. Beide tauschten voriges Jahr Waren im Wert von rund 54 Milliarden Euro aus.
Wie es zu dem verheerenden Chemieunfall in Ungarn kommen konnte, ist nach wie vor nicht geklärt. 4 Menschen wurden gestern getötet durch die giftige Schlammlawine aus einem Bauxitwerk. Mehr als 120 Menschen wurden verletzt. Zur aktuellen Lage Andrea Beer.
Das Katastrophenspeicherbecken ist dicht. Das ist die gute Nachricht und Mitarbeiter der Aluminiumfirma sind weiter dabei, das gesamte geborstene Speicherbecken zu reparieren. Auch das Aufräumen in den betroffenen Orten kommt sehr viel schneller voran als im ersten Schock erwartet. Soldaten, Polizisten und zahlreiche Helfer räumten schon viel weg, in Schutzanzügen und mit Atemmasken. Straßen, Wege, Autos, Gärten oder Plätze sind aber immer noch rot von dem Industrieschlamm, der mehrere Ortschaften gestern heimgesucht hat. Laszlo Pawetze von den Rettungskräften. Alles ist praktisch noch mit rotem Schlamm überdeckt. Die Schäden sind hoch und die Menschen sind völlig verzweifelt. Die Feuerwehr ist jetzt dabei, in die Häuser zu gehen und Dinge aus ihnen zu bergen. Die betroffenen Einwohner sind gestresst und beunruhigt, wollen am liebsten helfen, so wie István Molnár aus Kolnatar. Es sind viele Polizisten und Soldaten, die geholfen haben. Wir wollten auch mitmachen, aber man hat uns gar nicht erst ins Dorf gelassen. Sein Frust ist groß und nicht nur bei ihm wachsen Ohnmacht und Verzweiflung. Mein Freund hat ein Haus gebaut. Er wollte gerade einziehen, hat einen Kredit auf dem Haus. Er ist total verzweifelt. Alles ist zerstört worden. Außerdem ist er gerade erst Vater geworden. Angebotene Hilfe der EU hat Ungarn bisher nicht angenommen. Die Situation sei unter Kontrolle, hieß es bei der Regierung. Die gesamten Aufräumarbeiten können aber noch Monate dauern. Zunächst wird der Industrieschlamm mit rund 1000 Tonnen Gips gebunden, getrocknet und dann untersucht. Denn welche Gifte, Schwermetalle oder sonstigen Rückstände genau darin enthalten sind, ist noch unklar. Umweltschützer befürchten, dass Quecksilber, Arsen oder Chrom darin enthalten sein könnten. Das könnte das gesamte Ökosystem der Gegend massiv bedrohen. Über die Unglücksursache wird weiter gestritten. Eine Möglichkeit: das Speicherbecken war einfach zu voll, geriet unter Druck, etwa durch starken Regen und Barst. Die Aluminiumfirma weist weiter jede Verantwortung für das Unglück zurück. Alle Sicherheitsvorschriften seien eingehalten worden. Der Aluminiumfabrik ist die Betriebsgenehmigung entzogen worden. Doch ihr Chef Lajos Tolnai ist optimistisch. Unser Plan ist, wir werden das Speicherbecken vollends reparieren und dann unsere Produktion am Wochenende wieder aufnehmen. Denn wenn wir wieder arbeiten können, dann haben wir die Möglichkeit, unseren Jahresplan zu erfüllen. Denn wir waren auch sehr stark von der Krise betroffen und hatten uns gerade einigermaßen gefestigt. Ein Affront finden Umweltschützer etwa von Greenpeace. Sie bemängeln generell zu laxe Lagervorschriften für Chemikalien, nicht nur in Ungarn, und fordern EU-weit strengere Standards dafür.
Die schönste Nebensache der Welt macht einmal mehr negative Schlagzeilen. Mit dem bislang größten europäischen Fußballwettskandal. Vor dem Landgericht Bochum hat heute der erste Prozess begonnen. 4 Männer müssen sich wegen Betrugs verantworten. Aus Bochum, Anne van Eickels.
Fast ein Jahr lang drangen kaum Informationen über den bisher größten Wettskandal im internationalen Fußball an die Öffentlichkeit. Und auch beim ersten Prozesstag am Landgericht Bochum mussten die rund 80 Beobachter lange auf Details warten. Erst nach 3 Stunden und zahlreichen Anträgen der Verteidigung konnte Staatsanwalt Andreas Bachmann die Anklageschrift verlesen. Dabei machte Bachmann deutlich, wie die Wettmafia Spiele beeinflusst haben soll.
Man kann wohl sagen, dass im Vordergrund stand eine sogenannte defensive Spielweise, eine schlechte Spielweise. Dass man also Querpässe spielt, die man sonst nicht spielen würde, dass man also eine ganz schlechte Leistung hinlegt und sich das dann auch letztendlich in der Benotung wiederfindet, dann merkt man, dass sie vielleicht in diesen Spielen auch besonders schlecht gespielt haben und das auch von außen so bemerkt worden ist.
Um Spiele zu manipulieren, sprachen die Betrüger Spieler, Schiedsrichter und Trainer an.
Wie Sie aus der Anklageschrift auch gehört haben, ist es so, dass man einen Anwerbeversuch macht und probiert, ob die Spieler wirklich korrumpierbar sind. So haben wir das jedenfalls festgestellt. Entweder verneinen die sofort oder die gehen in eine sogenannte Warteschleife und wissen es noch nicht genau oder sagen direkt zu. Und wenn die zugesagt haben, die Spieler, dann haben wir festgestellt, dass sie nicht nur für ein Spiel korrumpierbar waren, sondern sofort eine sogenannte Serie hingelegt haben von Spielen, wo dann für bezahlt worden ist.
Die bestochenen Spieler wurden teilweise mit einer Drohkulisse eingeschüchtert. Die höchste Bestechungssumme soll der Schiedsrichter der U21-Partie zwischen der Schweiz und Georgien erhalten haben, 60.000 Euro. Den 4 Angeklagten im Alter zwischen 32 und 55 Jahren wird von der Staatsanwaltschaft gewerbs- und bandenmäßiger Betrug vorgeworfen, so der Sprecher des Bochumer Landgerichts Volker Talarowski.
Der Betrug liegt dadurch vor, dass die Mitglieder dieser Gruppe dann in
Kenntnis dieser Manipulation Wetteinsätze getätigt haben. Dadurch sind dem Wettanbieter und den Mitbietern oder Mitwettern Schäden entstanden.
Eine wichtige Rolle in diesem Verfahren könnte der 35-jährige Nüritin G. aus Lohne spielen. Er gehört zur Führungsebene der sogenannten Wettmafia und ist geständig. Sein Anwalt Johe Teron erklärte, dass man Nüritin G. als Kronzeugen bezeichnen könne.
Er hat halt über die Strukturen Angaben gemacht, wie das verläuft, Wetten zu platzieren und seine Kenntnisse nicht nur über die hier betroffenen Spieler, sondern auch über weitere Spiele, auch im Ausland, mitgeteilt in Ermittlungsbehörden.
Nüritin G. hat laut Anklage seine guten Kontakte zu den ehemaligen Spielern des VfL Osnabrück genutzt. So sollen einem Profi im Vorfeld der Partie zwischen Nürnberg und Osnabrück im Mai 2009 Wettschulden von 25.000 Euro erlassen worden sein. Für den Prozess sind zunächst 5 Verhandlungstage angesetzt. Er wird in der nächsten Woche fortgesetzt.
Es ist die Woche der Nobelpreise in Stockholm und am Freitag in Oslo, wenn der Preisträger des Friedensnobelpreises bekannt gegeben wird. Heute nun hat die Königliche Akademie der Wissenschaften in Stockholm mitgeteilt, wer den Nobelpreis in Chemie bekommt. Und wie sich zeigt, geht es genau wie schon gestern beim Nobelpreis für Physik auch heute um Verbindungen aus Kohlenstoff, die da ausgezeichnet werden. 3 Chemiker aus den USA und Japan erhalten in diesem Jahr die Auszeichnung. Näheres von Anne Preger.
Für große Kunst im Reagenzglas werde in diesem Jahr der Preis verliehen, das sagte der Vertreter der Nobelversammlung vorweg. Die Künstler, das sind in diesem Fall der Amerikaner Richard Heck und die Japaner Eiichi Negishi und Akira Suzuki. Alle 3 haben unabhängig voneinander Labormethoden entwickelt, mit denen sich komplexe Substanzen aus Kohlenstoff maßgeschneidert herstellen lassen. Dabei wird das Edelmetall Palladium als Katalysator genutzt. Diese Methoden heißen nach ihren Entdeckern Heck-Reaktion, Negishi-Kupplung und Suzuki-Kupplung. Veröffentlicht wurden sie bereits in den 60er und 70er Jahren. Heute lernen sie Chemiestudenten im Studium auswendig und die Industrie greift zum Teil in großem Maßstab darauf zurück. Preisträger Negishi freute sich in einem Telefonat mit dem Nobelkomitee über die weit verbreitete Nutzung seiner Arbeit.
For the cross-coupling, I hold no patent.
Ich habe bewusst keine Patente auf meine Entdeckung angemeldet. Es sollen sich möglichst viele Menschen frei fühlen, nach sinnvollen Anwendungen dieser Forschungsergebnisse zu suchen.
Und davon gibt es inzwischen eine ganze Menge, vor allem bei der Herstellung von Arzneimitteln oder Pestiziden und im Bereich der Elektrotechnik. Oft wissen Chemiker genau, wie ein organisches Molekül aussehen soll, also an welcher Stelle wie viele Kohlenstoffatome hängen sollen. Dank der jetzt preisgekrönten Methoden können sie ihr Zielmolekül genau nach Plan zusammenbauen. Das Nobelkomitee nannte dafür bei der Bekanntgabe des Preises auch ein konkretes Beispiel: Discodermolit, ein potenzielles Mittel gegen Krebs. Es kommt ursprünglich in karibischen Meeresschwämmen vor, aber nur in winzigen Mengen. Daher ist es ein großer Vorteil, den Stoff auch künstlich nachbauen zu können. Preisträger Negishi arbeitet in den USA in West Lafayette. Ihn erreichte der Anruf aus Schweden um 5 Uhr morgens. Er sei aus dem Tiefschlaf gerissen worden, sagte er den Journalisten. Über den Chemie-Nobelpreis freue er sich sehr. Er sei aber nicht völlig überrascht, gab er zu.
Einige Leute haben da schon vorher rumgemurmelt. Und da habe ich angefangen, mir so meine Gedanken über dies und das zu machen.
Die 3 Preisträger Negishi, Heck und Suzuki sind zwischen 75 und 80 Jahre alt, erfreuen sich aber guter Gesundheit. Alle wollen im Dezember nach Stockholm kommen, um die Nobelmedaille persönlich entgegenzunehmen.
Tja, soweit Anne Preger über die 3 Forscher, die sich in diesem Jahr den Nobelpreis für Chemie teilen werden. Morgen dann wird der Preisträger des Literaturnobelpreises bekannt gegeben. Und das war das Echo des Tages auf WDR 5 und in der Info. Mein Name ist Gertrud Sterzl. Ich wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Abend.